Super. Okay. So, ich möchte natürlich noch mal über Jesus reden heute Morgen, ja? Also wir reden ja immer über Jesus, aber halt ja einfach so den Deckel noch drauf machen zu den letzten zwei Predigten, die ich gehalten habe. Und einfach, dass wir uns noch mal fragen, und jetzt? Und was ist jetzt? Was machen wir jetzt? Ja? Und Jesus hat gewirkt, das haben wir jetzt gehört, also wie er als Mensch gewirkt hat, wie er in seiner Göttlichkeit gewirkt hat, in seiner Kraft gewirkt hat. Und eben, eines Tages ist er gegangen, ja. Er ist in den Himmel aufgefahren, er ist nicht mehr da. Du kannst nicht mehr irgendwo hin, um Jesus zu erreichen auf der Erde, aber dafür ist er alle Zeit und für jeden und immer erreichbar. Ja, was vorher ja nicht war, als er als Mensch auf der Erde war, war er nur dort, wo er eben war. Aber jetzt ist er für uns erreichbar zu jeder Zeit und für jeden. Und was eben noch so gut ist, dass er gesagt hat, ich sende euch einen anderen, einen, der so ist wie ich, ja, sende ich euch. Und es ist der Heilige Geist. Also wir haben Jesus da, wir haben seine Kraft da, wir haben eigentlich die Fülle. Ja, wenn jeder das tut, wozu er von Gott berufen ist, dann haben wir die Fülle. Ja, sein Leib ist die Fülle, das alles erfüllt, steht im Wort. Ja, und wir sind hier sein Leib, wir sind seine Hände, seine Augen, seine Füße und tun seine Werke. Und wir dürfen einfach, wir wissen so eine Sachen, und wenn ich das so dahin sage, dann sagen alle ja. Und wenn es drauf ankommt, ja, dann muss man sich einfach entscheiden, ob das denn auch wirklich so ist. Ja, aber eben so wie das pflanzt sich sofort, so wie Jesus den Vater repräsentiert hat, so repräsentieren wir jetzt wieder Jesus und den Vater. Das ist wie das Gleiche, ja? Seinen Willen auf der Erde vollziehen, seinen Willen zu tun, ja? Und so Reich Gottes bauen. Die Vision aufgeschrieben haben von unserer Gemeinde, wo auch auf den Kärtle, die jetzt gerade ausgegangen sind, steht diese 3G, ja, Gott lieben, Gemeinschaft leben und Gesellschaft verändern. Ich denke, wenn wir diese Dinge tun, dann repräsentieren wir Gott ziemlich gut. Ja, wenn wir diese, und zwar alle drei Sachen. Ja, das ist jetzt die Vision von unserer Gemeinde, aber es ist eigentlich die Vision von jedem Menschen, ja, weil das alles für jeden gilt, ja, dass wir, und das erste Prinzip eben ist sowieso, dass wir Gott lieben. Wenn wir Gott nicht lieben, was soll man denn dann überhaupt machen? Ja, dann haben wir nichts, was wir repräsentieren können. Seht ihr, und darin liegt schon diese Wahrheit, dass wir nicht eine Theorie verkündigen. Ja, wir verkündigen keine Theorie, keine Theologie, nichts, nur Erkenntnis. Was wir weitergeben, ist Geist und ist Leben. Ja, über Jesus hat man gesagt, der redet ja wie einer, der Vollmacht hat. Weil geredet haben damals viele, Pharisäer, Elite, religiöse Elite, die haben alles gewusst. Ja, die konnten die Bibel, die Tora auswendig und haben alles gewusst. Und da kommt Jesus daher und da sagen die, ja, der redet ja wie einer, der Vollmacht hat. Und das ist der große Unterschied. Ich möchte jemand sein, wenn ich rede, dass die Leute spüren, dass da Leben dahinter ist. Und das Leben ist dahinter, wenn ich Gott liebe. Das ist das Allererste. Ja, wenn wir Gott lieben, wenn wir Gott in unserem Leben täglich haben, ja, dann ist alles andere eigentlich nur eine Folge dessen, ja. Im Markus steht, dass wenn wir ihm nachfolgen, dann folgen uns diese Dinge, dass wir in Sprachen reden, dass wir Schlangen aufheben, dass wir, wenn wir Giftiges trinken, nicht dran sterben, dass wir Kranke heilen und so. Das ist eigentlich nur die Folge von dem, ist alles die Folge von dem, dass wir Gott lieben und ihm nachfolgen wollen, ja. Also es ist Voraussetzung für alles. Und der zweite Punkt war Gemeinschaft leben. So, wir brauchen die Lehre. Das Evangelium, ich habe es schon so oft gesagt, ist nicht was für Einzelgänger. Ja? Solo-Christen braucht es nicht. braucht die Welt nicht. Ja, und das Himmelreich auch nicht. Es ist einfach nicht biblisch. Du findest es nirgendwo in der Bibel, im ganzen Neuen Testament nicht, dass man als Christ alleine vor sich hin leben soll. Es gibt Zeiten, wo wir uns absondern, aber wir brauchen die Gemeinschaft. Und es geht hier wirklich um Gemeinschaft, Leben. Nicht nur mal hinkommen irgendwo und dann wieder heimgehen, sondern wir brauchen Lehre, wir brauchen dieses gemeinsame Gebet, der gemeinsame Lobpreis, ja, dieses gemeinsame sich helfen, gemeinsam geschliffen werden. Ja, das ist das, was wir weniger wollen, aber das gehört auch dazu, dass wir einen Charakter haben, der angenehm ist, der geformt ist und ein Wohlgeruch ist. Das klappt halt doch nicht, gell? Irgendwas anderes. Wir brauchen die Gemeinschaft, damit wir heranwachsen können. Wir brauchen die Dienstgaben in einer Gemeinde, steht im Epheserbrief, ja? Dass Gott hat die Dienstgaben gegeben, dass aus Menschen mündige Christen werden, dass man in das reinkommt, was Gott für einen vorgesehen hat und das tut, wozu man berufen ist. Und der dritte Punkt ist Gesellschaft verändern. Und das ist der Punkt, wo wir uns heute darauf konzentrieren wollen. Letztlich, wenn du nur einen Punkt von diesen drei Punkten verpasst, dann ist es nicht das Optimale. Ja? Und dieser Punkt, der ist so wichtig, Gesellschaft verändern. Wenn wir das nicht schaffen, Leute, dann haben wir es verpasst. Dann können wir uns ein Kloster kaufen, da machen wir kein Gemeindegebäude, sondern kaufen wir uns ein Kloster irgendwo, wo es schön ist, irgendwo in der Schweiz, auf dem hohen Berg, oh, schön, oder? Ja, und dann lieben wir uns jeden Tag und da haben wir es ganz toll und Gott und alles. Ja, genau. Das stinkt. Das ist zum, ja, sag's jetzt nicht. Also, immer, das ist nicht das Ziel, ja. Und das war auch nicht das Leben von Jesus. Jesus war immer mittendrin, ja. Aber ich kann euch sagen, inzwischen ist es, denke ich, anders. Aber vor etlichen Jahren habe ich mal gelesen, dass in den USA eine Forschung gemacht wurde, eine Meinungsforschung. Und zwar, da gibt es ja sehr, sehr viele und sehr große Gemeinden. Und da hat man nachgeforscht, ob jetzt die Städte, in den Städten, wo die größten Gemeinden waren und die meisten Gemeinden waren, ob dort die Kriminalitätsrate weniger ist als in anderen Städten, wo kleine oder keine Gemeinden waren. Und es ist kein Unterschied gewesen. Ziel verfehlt, oder? Ziel verfehlt. Und ich weiß nicht, wie es bei uns ausschaut. Ich habe einfach dort eben das gelesen und da muss ich sagen, dann haben wir es verpasst. Ja, weil dort, wo Jesus war, hat sich immer alles verändert. Jesus war einer, der nicht neutral war. Wo der hingekommen ist, haben sich Dinge verändert. Und Jesus hat sich nicht versteckt, sondern Jesus war immer mittendrin. Ja, es gibt auch eine andere Geschichte, die man lesen kann, die gefällt mir viel besser. Da war um die Jahrhundertwende rum in Wales eine sehr große Erweckung. Da sind Tausende und Tausende zu Jesus gekommen. Und dort hat man, ganz viele Menschen haben dort in den Bergwerken gearbeitet, in den Minen. Und da hat man die Pferde umtrainieren müssen, weil die nur auf Flüche reagiert haben. Und die Leute haben nicht mehr geflucht und die Pferde haben nicht mehr gehorcht. Die kannten das nicht. Ist das gut oder ist es gut? Ja, so, da ist eine ganze Gesellschaft verändert worden. Und die Tatsache, was das Auffällige an dieser Bewegung, an dieser wirklich Erweckung, kann man sagen, das war nicht nur eine Erneuerung, war eine Riesenerweckung, ist auch bekannt, dass Menschen sich in kleinen Gruppen getroffen haben, eben nicht nur in diese großen Versammlungen gegangen sind, sondern in kleinen Gruppen sich getroffen haben und dort einfach miteinander eben gelebt haben, damit ihr Leben verändert wird. Und weil sie sich verändert haben, hat sich die ganze Gesellschaft verändert. Und das wäre so das angestrebte Ziel. Ja. Am Anfang von diesem Jahr hat ja Gott einfach eigentlich geredet zu dieser Gemeinde, nicht eigentlich, Gott hat geredet und er hat uns sehr ermutigt und hat gesagt, in diesem Jahr könnt ihr extrem viel erreichen, weil ich mit euch bin. Aber macht was draus, es liegt an euch. Und ich habe so nachgedacht und habe eigentlich gedacht, es wäre auch eine Aufgabe für die Wirgruppen nächste Woche, dass ihr mal so ein bisschen zusammentragt und einfach mal überlegt, was Gott alles Gutes getan hat, weil es ist nämlich extrem viel passiert in dem Jahr. Menschen sind verändert worden, Menschen sind zu Jesus gekommen, wir haben Einfluss gehabt, auch eben in die Gesellschaft. Wir haben ein Standbein hier und wir sind gewachsen, innerlich und äußerlich. Es ist richtig viel passiert. Und der Appell ist jetzt am Jahresende, nicht nachlassen, noch einen Zahn zulegen. Nicht wegen uns, nicht wegen dir und wegen mir, sondern wegen Gott. Und wegen den Menschen, die da draußen sind und verzweifelt sind und Gott brauchen. Ja? Also möchte ich uns heute ermutigen, dass wir auch dort Jesus sehen, in diesen drei Bereichen, wo ich gesagt habe, Jesus hatte enge Gemeinschaft mit seinem Vater. Ja, der erste G war Gott lieben. Jesus hatte enge Gemeinschaft mit seinem Vater. Er hat sich immer wieder, du liest, dass er sich zurückgezogen hat, dass er auf den Berg gegangen ist, dass er gebetet hat. Und er hat dort ja auch Gott gefragt. Wir wissen ja, Jesus hat nur getan, was Gott zu ihm gesagt hat. Also muss ihn ja fragen. Und dazu braucht es Zeit. Jesus war auch Mensch, ja, und kann nicht, ich glaube nicht, dass Jesus Zeit hatte zum Hören, wenn immer hunderte von Leuten um ihn rum sind und alle was von ihm wollen. Ja? Und so wie Jesus sich immer wieder zurückgezogen hat zum Gebet, denke ich, ist es für uns eben auch ganz wichtig, dass wir diese speziellen Zeiten mit Gott haben, wo er zu uns reden kann. Wo er neu uns ausrichten kann, wo wir gerüstet sind für den Tag, wo wir Dinge empfangen, die er uns sagen will und wie wir leben sollen, ja. Und das zweite geht, die Gemeinschaft leben. Jesus hat überhaupt nicht alleine gelebt. Jesus war mittendrin. Jesus war immer umgeben mit Menschen, aber er hatte auch diese persönliche Gemeinschaft. Das ist ja ein Unterschied. Du kannst sagen, ja, ich bin ja am Sonntag in der Gemeinde, da sind ja 60 Leute da, also bin ich nicht alleine. Du kannst unter 100 Leute sein und alleine sein, bitteschön. Der Punkt ist, hast du jemanden, wo du dich öffnen kannst? Und wenn du in der Bibel liest, in den Evangelium, da siehst du, dass es bei Jesus so eine Abstufung gab. Ja, da gab es so den einen, der von sich behauptet, ich bin der, den Jesus liebt. Das finde ich ja so eine kühne Aussage, da muss man lesen. Der behauptet es einfach, ich bin der, den Jesus liebt. Also wie wenn es keinen anderen gäbe. Aber er war sich so sicher, weißt du warum? Der ist immer an der Schulter von Jesus gehängt, das war der Johannes. Der hat eine ganz spezielle Nähe und Liebe zu Jesus gehabt. Er hat also den Johannes gehabt. Und dann hat er die drei Typen gehabt, mit denen er die wichtigsten Sachen erlebt hat, nämlich den Petrus, den Jakobus und den Johannes. Ja, wer war mit ihm in der Kammer, wo sie den Toten erweckt haben? Petrus, Jakobus, Johannes. Wer war mit Jesus auf dem Berg? Petrus, Jakobus, Johannes. Also er hat den einen gehabt, er hat die drei gehabt, mit denen, wo er gewusst hat, hey, die anderen bleiben draußen, ich brauche hier keinen, der Unglauben verbreitet, wenn ich einen Toten erwecke, dann nehme ich nur die mit mir glauben. Ja, so, das sind die drei. Und dann waren die 12, die mit ihm umhergezogen sind, mit denen er, wo er sich mitgeteilt hat, denen er Dinge des Reiches Gottes erklärt hat, wo er gesagt hat, jetzt schaut zu, ich heile hier die Kranken, so ihr müsst das irgendwann auch mal machen, schaut nur zu und lernt daraus. Und dann hat er noch die 70 gehabt, die ihm einfach mehr von der Ferne gefolgt sind, die einfach seine Reden wollten und die auch seine, ja, die sich für ihn interessiert haben, aber die haben nicht zum Kern gehört. Und den 12, den hat er auch Dinge erklärt, die er den anderen nicht erklärt hat. Also, Jesus war nicht, also, wir müssen aufpassen, wir sehen immer gleich, in dieser Gesellschaft muss alles immer so gleich sein. Ja, ich muss alle gleich lieben und alle müssen gleich sein und am liebsten auch nur alle Geschlechter gleich sein. Das stimmt, das ist nicht biblisch, das stimmt einfach nicht. Und Jesus hat bestimmt alle Menschen geliebt, sehr, und das wissen wir, und er liebt sie immer noch, und er liebt alle Menschen, die jemals auf der Erde waren und noch sein werden. Aber die Beziehung war verschieden. Ja, du kannst in der, wo das Gleichnis ist mit dem, wo die Saat auf die vier Böden, also das eine fällt auf den Felsen, das andere unter die Dornen und so. Und dann redet Jesus dieses Gleichnis und sie stehen irgendwie da und kapieren es nicht, geht er zurück zu seinen Jüngern, setzt sich in den engen Kreis und sagt, euch sage ich jetzt, was das bedeutet. Das finde ich ganz schön cool. Also unser Eins wird sagen, ja, warum hast du nicht gleich allen alles gesagt? Jesus hat gewusst, wo er sich investiert und wo nicht. Ja, da die anderen, die hören mich wieder mal und das irgendwann kapieren sie schon und es liegt ja auch an ihnen, wie sehr sie mir nachfolgen wollen. Aber er hat so diese Leute um sich herum gehabt, wo wirklich nah an ihm dran waren. Ja, es gab auch die Frauen. Es heißt, dass ihm ständig Frauen begleitet haben, die ihn mit ihrer Habe dienten. Also Jesus war nicht abgesondert, er war nicht ein komischer Guru. Ja, der immer so, ja, sondern war mittendrin. Was sagt uns das? Dass wir eben auch so sind. Dass wir auch, ja, ich frag dich jetzt, hast du so einen Johannes oder so einen Petrus, Jakobus und Johannes? Also weißt du, hast du engere Leute, wo du dich richtig öffnen kannst, wo du nur enge Beziehung hast? Hast du ein paar Leute um dich rum? Und es sind eben nur ein paar. Es ist nicht die Masse. Wo du sagst, wenn ich wirklich was durchbeten muss, wenn ich wirklich ein Problem habe, wenn ich jetzt wirklich den Rat von Gott brauche, dann nehme ich die drei. Vielleicht auch die fünf oder die sieben in deiner Wir. Also je nachdem, verstehst du? Aber solche Leute brauchst du. Wir wissen alle, dass Irrlehren und Sekten entstanden sind. Die sind nicht grottenfalsch. Die sind meistens haarscharf daneben. Und von Menschen, die sich irgendwann mal abgesondert haben. Und die haben gesagt, ja, ich weiß es, ich habe die Offenbarung, was die anderen sagen, das interessiert mich nicht. Und dann sind sie abgewichen. Das soll uns nicht passieren. Wir brauchen den Schutz von der Gemeinschaft. Und den Schutz, du kannst sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt, du bist nicht Gott, du hörst nicht immer alles hundertprozentig. Du brauchst jemanden, der dich korrigieren darf. Ja? Extrem wichtig, weil wir verhören uns ganz schnell. Weil der Heilige Geist spricht ja über die gleiche Antenne, über den gleichen Sender wie alles andere auch. Wenn du im Fernsehen was siehst, der Sender ist der gleiche, es kommt bei dir an. Ja, und sagst du, ich kann immer alles hundertprozentig unterscheiden. Mein lieber Scholle. Ja, ich muss es sagen, es tut mir leid, aber ich sage das einfach für uns alle. Dass, zum Schutz für uns alle, dass wir uns nicht verirren und nicht verrennen. Gut, das haben wir gesagt. Ja, ja, eben, hast du jemanden, der dich immer noch liebt? Ich habe mal so ein gutes Buch gelesen, eben da heißt Die anderen sind total in Ordnung, solange bis ich sie besser kennenlerne oder so ähnlich heißt der Titel. Ja, das ist ja auch die Herausforderung in der Gemeinde, ja, in der Gemeinschaft. Willst du jemand immer noch lieben, wenn du seine Schwächen kennst? Und das sollte uns auszeichnen, dass wir solche sind, die trotzdem lieben. Weil Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern eine Entscheidung und eine Tat. Ja. Also jetzt kommen wir zu dem dritten Gehen, nämlich die Gesellschaft. Und ich möchte euch wirklich sagen, ich bin so begeistert. Ich habe jetzt, die Zufälle so sind, vor zwei Wochen ein gutes Buch noch in die Finger gekriegt, wo eben auch so Zeug drinsteht, wie Jesus die Gesellschaft verändert hat. Und dann habe ich gedacht, ja, ich kriege auch immer meine Nahrung zur richtigen Zeit. Ne? Ja, muss ich nicht groß rumgoogeln, aber so habe ich wirklich, war ich wirklich so begeistert, als ich das gelesen habe. Und man kann nur sagen, weil Jesus ist einfach eine Bombe. Jesus ist einfach granatenmäßig. Wo Jesus ist, bleibt kein Stein auf dem anderen. Wir stellen uns mal diesen sanften Jesus vor und da geht das so und da macht das so. Hey, wo Jesus war, da haben sich immer irgendwelche aufgeregt. Ja, da heilt er jemand und so, dann wollen sie in die Stadt, die Mauer runterstürzen, weil sie irgendwie am falschen Ort oder zur falschen Zeit war oder so. Also Jesus war überhaupt nicht neutral und überhaupt nicht immer nur, ach ja und so. Nein, Jesus war jemand, der verändert hat. Ja, Jesus Und du musst dir mal vorstellen, das ist mir eigentlich durch dieses Buch so klar geworden, das habe ich gar nie so gesehen, dass Jesus und natürlich dann die Lehre, die er gebracht hat und die Menschen, die was daraus gemacht haben, haben wirklich bis auf den heutigen Tag die Gesellschaft total verändert. Und auch die, die nicht glauben wollen, sagen, es ist 2015 nach Christus. Ha? Sogar die Zeit ist neu geschrieben worden. Und Jesus hat einfach verkündet zu dieser Zeit damals, liebt Gott, das ist das einzige Gebot, das ich euch gebe. Liebt Gott und liebt den Nächsten wie euch selbst. Das war, ist für uns heutzutage, ich finde, für uns ist so vieles geläufig. Weil wir eigentlich schon in einer christlichen Gesellschaft leben. Es ist nicht alles Gold, was das ist, aber wir haben grundsätzlich christliche Fundamente, christliche Werte. Gott, Jesus sagt, ihr sollt Gott lieben. Ja, kannst du dir vorstellen, dass man den Konfuzius liebt? Oder hat jemand gesagt, den Zeus sollt ihr lieben? Oder den Mohammed oder den Buddha oder sag mal, wen du willst. Hat jemand gesagt, man soll die lieben? Die sind nicht zum Lieben. Das war das, aber das war damals die Sensation. Das war damals was Neues. Heutzutage wissen wir, hey, Gott ist gut und Gott liebt uns, wir lieben Gott. Aber das war damals nicht in den Menschen drin. Es ging eigentlich hauptsächlich, dass man Gott nachfolgt und die Gebote hält. Es war ganz am Anfang, es war immer noch Altes Testament. Solange Jesus auf der Erde war, war noch Altes Testament. Und die Menschen waren drauf getrimmt. Sie hatten Gottes Wort, was auch nicht schlecht war, heutzutage ein bisschen mehr davon. Aber sie haben in erster Linie, ging es darum, dass man Gott nachfolgt und seinen Willen tut. Und Jesus kommt und sagt, Gott ist die Liebe. Und ich gebe euch ein neues Gebot. Es geht nicht um die Minze und irgendwas zum Verzehnten oder so, sondern das Gebot, was ich euch gebe, liebt Gott und liebt den Nächsten. Das war revolutionär. Und wenn ihr mich so anschaut, dann denkt einfach drüber nach oder lest mal was über die Kultur und die Gesellschaft von damals. Da ging es nur um Hackordnung, um Rangordnung. Da gab es die Reichen und die hatten die Privilegien und da gab es die Armen und die waren der Abschaum und dann gab es die Sklaven. Das gab es alles zur Zeit Jesu und da hat man alle eingeteilt und das war wie bei den indischen Kasten. Du konntest nicht einfach irgendwie aufsteigen. Du hast keine Chance gehabt. Wenn du nicht reingepasst hast, dann warst du ausgestoßen. Kinder waren keine Persönlichkeiten. Noch zur Zeit von Jesus war das so und auch später noch im Römischen Reich. Kinder haben nichts gegolten und Mädchen schon gleich gar nicht. Die sind zu Hunderten im Tempel geopfert worden. Verstümmelte Kinder, das ist nicht von Gott, das ist nicht, das haben die nicht gesagt, das ist nicht von Gott, sondern die brauchen wir einfach nicht. So war die Gesellschaft, in der Jesus gelebt hat und der gesagt hat, Gott lieben und den Nächsten wie dich selbst. Versteht ihr, was ich heute Morgen meine? Es ist revolutionär gewesen. Kranke sind liegen gelassen worden zum Sterben. Ein Reicher wird niemals am gleichen Tisch sitzen wie ein Armer. Ich habe mich oft gefragt, warum im Jakobusbrief ist ja nicht so ein beliebter im Allgemeinen, der ist schon so ziemlich direkt so, ne? Aber im Jakobusbrief steht ganz viel so eine Sachen. So, wenn ein Reicher in eure Versammlung kommt, dann soll der nicht nach vorne sitzen, sondern unter die anderen sitzen. Da habe ich mich manchmal gewundert, warum muss man das erwähnen? Weil das eben damals so war. Der kommt rein mit seinem ganzen Gedränge und erwartet, dass alle vom Weg springen und ihm den Platz zeigen. Dass Jakobus sagt, ja, es nützt nichts, wenn du einfach sagst, ja, du Lieber, du Armer, gib ihm deinen Mantel, wenn du einen hast. Du Werke des Glaubens, das musste man damals aufschreiben, das musste man sagen, weil das nicht in der Gesellschaft verankert war. Jesus und seine Nachfolger, sie haben die Gesellschaft total verändert. Ja, Jesus segnet die Kinder. Ich verstehe jetzt auch, warum damals, ja, es heißt so einmal an einer Stelle im Tempel, heißt es, die Kinder Halleluja gesungen haben und Jesus nachgerannt sind. Und die Jünger haben gesagt, haut ab, wir brauchen euch hier nicht. Jetzt weiß ich auch warum, weil das damals einfach so war, dass man die Kinder weggeschickt hat. Aber was macht Jesus? Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen und er segnet sie. Jesus hat die Kranken nicht weggeschickt, er heilt sie. Wir haben neulich schon gesagt, Jesus berührt die Aussätzigen, die eigentlich die Unberührbaren sind, die man ausstößt aus der Gesellschaft und alleine sterben lässt. Jesus berührt sie und heilt sie. Jesus fährt auch ans andere Ufer. Jesus sagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Und die Jünger waren gehorsam, sie sind rübergefahren. Dieses andere Ufer, das ist dort, wo nicht Israeliten wohnen. Dieses andere Ufer ist da, wo die ganzen Itter wohnen. Ja? Die Kanaaniter und die Hethiter und die Amoriter und die ganzen Itter. Und die alle nicht an Gott glauben. Und warum fährt Jesus dahin? Weil der ein Gadarener ist, der besessen ist. Und Jesus hat den Auftrag vom Vater, dass der befreit werden soll. Ich frage dich, was tun wir, um jemanden zu befreien und zu erretten? Ja, ich darf in meiner Gemeinde nicht für die Kranken beten oder so. Das erlaubt mir niemand. Hey, schau, hunderte von Leuten draußen, die Gebet brauchen. Wenn es sehr langweilig ist, macht's. Ich muss heute so reden, weil das es in unsere Köpfe reingeht und drinnen bleibt. Jesus ist darüber gefahren. Und deswegen haben die auch nachher gesagt, er soll wieder abhauen. Ne? Hat er den Gadarener befreit? Und dann haben ja die Dämonen gesagt, lass uns in die Schweine reinfahren, schick uns nicht vor der Zeit weg. Die Dämonen haben Jesus erkannt, sofort. In seiner Gottheit. Und dann gesagt, schick uns doch in die Schweine und Jesus schickt sie in die Schweine und die fallen da, die stürzen da in das Wasser rein und dann kommen die Leute von da, von der ganzen Gegend und sagen, könntest du lieber wieder gehen? Ja, wir brauchen dich hier nicht, das ist uns zu aufregend hier. Ja, also er war auch nicht überall willkommen. Und der tut mir ja irgendwie schon leid, der Gadarener, der musste nämlich auch bleiben. Der wollte nämlich mit Jesus mit und Jesus hat gesagt, bleib da und erzähl, was ich dir getan habe. Ganz schön harter Job, oder? Aber ich glaube trotzdem, dass das effektiv war, weil Jesus hat ihn genauso geliebt wie alle anderen Menschen. Und er wusste, er packt es. Und ich möchte jetzt, dass du bei den ganzen Beispielen einfach an dein Leben denkst. Also, wo sind diese Orte, wo ich eigentlich nicht hin will? Was sind das für Menschen, die Gott auch durch mich erreichen möchte und die ich als vielleicht einfach nicht so angenehm finde? Ich habe ein Zeugnis von jemandem gehört, den ich kenne, also persönliches Zeugnis von jemandem gehört. Und der ist nachts nach Hause gelaufen auf der Straße und da ist jemand gekauert und total sturzbetrunken und er will vorbeigehen und Jesus sagt zu ihm, dreh dich um und nimm ihn im Arm und sag ihm, dass Gott ihn liebt. Na, Jesus, weißt du nicht, dass der stinkt? Ich habe jetzt den ganzen Abend, war ich in der Gemeinde und habe gepredigt und jetzt will ich einfach heim, jetzt will ich einfach meine Ruhe. Und ist weitergelaufen. Jesus sagt, nein, dreh dich um und umarme ihn. Jesus, der stinkt, das kann nicht aushalten. Und irgendwie drei oder viermal haben sie rumdiskutiert und hat er gemerkt, es hat keinen Sinn, hat sich umgedreht und hat den umarmt und gesagt, dass Gott ihn liebt. Und er hat gesagt, ich habe es nicht mal gerochen mehr. Gott hat ihm geholfen gegen seine Ekel und hat diesen Mensch gewonnen fürs Reich Gottes durch seine Liebe. Hat jemanden berührt, der unberührbar ist. Das gibt es auch noch heute. Eben, Jesus sprach mit der Samariterin, ja. Jesus ist im Haus des Zöllners. Jesus ist mit Sündern zusammen. Und die Krönung, Jesus wäscht die Füße seiner Jünger am Schluss. Das war mir auch nicht so bewusst, dass damals nicht einmal jüdische Sklaven gezwungen worden sind zum Füßewaschen, weil das die niedrigste Arbeit war, die man tun kann. Das mussten heidnische Sklaven machen. Also ein Jude konnte einen Judensklaven nicht befehlen, die Füße zu waschen, weil es war unter seiner Würde. Und Jesus wollte auf sein ganzes Leben, er wollte nochmal den Deckel drauf machen. Er wollte es nochmal am Schluss ganz klar machen, um was es geht. Und zieht seine Oberkleider aus und wäscht die Füße. Und deswegen verstehen wir auch den Petrus, dass er, nein, das soll mir ja nicht geschehen. Nein! Also das alles, was recht ist, das geht zu weit. Und Jesus sagt, nein, genau um das geht's. Und das sollt ihr in Erinnerung behalten, wenn später, und so sollt ihr leben. Und wenn einer von euch groß sein will, das sei euer Diener. Ich sage, ja, das haben wir heute alles nicht mehr. Du brauchst niemand die Füße waschen, aber es gibt genug andere Dinge, die du tun kannst, die keiner tun will. Es geht um die Haltung. Dass wir nicht sagen, ja, dass wir auch nicht in den Gemeinden, gibt es auch mal wie so ein Gerangel. Ja, das sind ja die Besseren und das sind die weniger. Sowas darf einfach nicht sein. Es wird einfach nicht sein. Und als Jesus weg war, da hat es angefangen, dass die Christen das ausgeführt haben, diese Veränderungen in der Gesellschaft, die Jesus eingeführt war. Und plötzlich liest man das, dass in christlichen Kirchen, dass da Arme und Reiche zusammensitzen. Das war sensationell. Man liest auch, dass Christen angefangen haben, sich um Kranke zu kümmern. Und teilweise auch, wenn die Pest war oder so, selber gestorben sind, aber nicht die liegen gelassen haben, weil sie gesagt haben, das ist unser Auftrag, was ihr einen der geringsten eurer Brüder getan habt, das habt ihr an mir getan. Die haben angefangen, Kranke zu pflegen. Mir ist in den Sinn gekommen, wo ich noch als Kind in München aufgewachsen bin, die meisten Kliniken damals waren eigentlich die Schwestern, die, also richtige Schwestern, deswegen heißt die vielleicht auch Schwestern heutzutage noch, weil das waren Nonnen, die krank gepflegt haben. Also wenn es damals die Klöster nicht gegeben hätte oder die Caritas ist christlich, also versteht mich recht, es gibt sicher Abstufungen, aber die Werte, die sind richtig, dass man Menschen unterstützt, die Hilfe brauchen. Also damals wären die Krankenhäuser ohne die Nonnen nicht ausgekommen. Jetzt sind leider die Nonnen ausgestorben, aber das sind alles christliche Werte, die sich in der Gesellschaft verankert haben und die für uns heutzutage ganz normal sind. Aber zur Zeit Jesu war es revolutionär und es hat Menschen gegeben, die gesagt haben, so wollen wir auch leben. Jesus ist unser Vorbild. Dieses ganze Verhalten, das Soziale, was wir heutzutage haben, findet seinen Ursprung im Christentum. Und eben, meine Frage ist, wie leben wir? Was sollen wir denn tun? Ja? Jesus sagt am Schluss im Sendungsbefehl, ihr sollt meine Zeugen sein, wenn die Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommt. In Jerusalem, Samaria, Judäa. Und in der ganzen Welt, also das heißt eben nicht zurückziehen, nicht sagen ich und ich bin Christ und das ist gut und mir geht es gut, sondern es geht um eine ganze Welt, die da draußen verloren ist. Und es geht auch nicht darum, dass du nur irgendwie mal was sagst, sondern dass du ein Zeuge bist. Jesus und die Jünger, sie waren anerkannt wegen dem, wie sie gelebt haben, nicht was sie gesagt haben. Du bist ein Zeuge, wo du wohnst, wo du lebst, wo du arbeitest, wo der Heilige Geist dich hinführt. Ja, und da möchte ich einfach uns alle ermutigen, dass wir da nochmal wieder ein bisschen sensibler werden. Ja? Dass wir überall die Liebe Christi verbreiten. Und wenn es ist, dass du an der Kasse stehst und hinter dir motzt einer sagt, ach, Sie können gerne vorgehen, ich gehe nach innen. Das ist ja so was Revolutionäres. Ja, es fängt im Detail an, oder? Nicht motzen mit den anderen. Sondern lass ihn vor, dann ist er happy und du auch. Es geht auch heute um den ganzen Menschen wie bei Jesus. Es gibt auch heute Ausgestoßene. Es gibt auch heute Menschen, mit denen man nicht redet. Ja? Oder die in der Firma gemobbt werden oder die sozial an der untersten Schiene sind. Und mein Ziel ist einfach, dass diese Stadt durch uns und auch durch die anderen Gemeinden, die da sind, einfach ein Stückchen besser wird. Ich habe mich wirklich gefreut, dass wir inzwischen einen guten Ruf auch insgesamt in Waldshut haben. Also ich weiß nicht, wer den Zeitungsartikel gelesen hat diese Woche, aber wir haben uns alle sehr gefreut, dass er so wohlwollend war. Und am Schluss hat es geheißen, ja, die Frage war am Bürgermeister, ob das nicht eine Sekte ist. Und der Bürgermeister hat gemeint, nein, soweit er weiß, gar nicht. Wir haben unter anderem diese Räume hier bekommen durch den Hüttedienst. Weil wir durch den Hütedienst so viele Menschen berühren, die nicht zur Gemeinde gehören. Und haben uns dort einen guten Ruf gemacht.
Die haben gesagt, ah, sie sind doch diejenigen, die den Hüte, ah, ja, ja, ihr könnt schon kommen. Verstehst du? Die Welt guckt auf das, ob wir auch nur solche sind, die gescheit daherreden, oder ob wir was machen. Und wir reden hier nicht so oft über Hüte, aber das ist so wichtig. Ich bin neulich im Kaufland gewesen und treffe da eine Mutter, die, wo jetzt das Kind im Kindergarten ist, aber die bei uns waren. Und wo, am Anfang, wo die mit ihrem Sohn gekommen ist, haben wir gedacht, oh, da müssen wir uns aber anstrengen, weil die Frau ist bekannt dafür, dass sie überall mitmischt und überall gleich zum Bürgermeister geht und überall gleich alles rumschwätzt, was nicht gut ist und was nicht passt und was nicht. Und da haben wir schon gedacht, boah, puh, ah, puh. Du, die hat mich nicht mehr ausgelassen da im Kaufland. Ich musste nur eine Sache kaufen und die wollte ich schnell kaufen, aber das war nicht, die ist neben mir her mit ihrem Wagen. Ja, und sie wollte mir jetzt noch sagen, was das für eine tolle Zeit war. Und sie wollte mir jetzt noch sagen, wie das super war für ihren Kind, dass er nachher auch im Kindergarten eigentlich so ohne das Hüte hätte, der Kindergarten gar nicht gepasst und es war so eine wertvolle Zeit. Ja, und sie wollte mir auch noch sagen, dass sie so dankbar ist, dass wir sie nicht vollgeschwätzt haben mit unserem Glauben, dass wir sie nicht verändern wollten, dass wir einfach gedient haben. Und sie wollten mir noch und war, da habe ich echt gedacht, boah, wenn die das sagt, du. Du weißt, wie ich meine, gell? Gib nur eine, die, ja. Und da habe ich gedacht, boah, ist das schön, oder? Und wir machen auch andere Sachen. Wir haben schon bei Umzügen geholfen, bei Leuten, die gar nicht zu uns gehört haben. Wir haben Socken, wir haben, wo man auch liebevoll miteinander umgehen kann. Wir haben Dinge, wo man nach draußen gehen. Und ich möchte euch ermutigen, dass wir das noch mehr machen. Nützt doch die Zeit. Auch in der Wir-Gruppe. Macht mal wieder irgendwas, wo man jemand was dienen kann oder was helfen kann oder so. Unterstützt euch gegenseitig. Weil das ist Christsein. Das ist Christsein. Du sagst, ja, das ist ja nur sozial. Das ist einfach ein Teil, aber der ist total wichtig. Der macht uns glaubwürdig. Menschen um uns herum werden verändert, wenn wir eine dienende Haltung haben, wenn wir glaubwürdig sind. Jemand hat mir gesagt, ja, in meiner Firma glaubt kein Mensch an Gott und ich sag's ihnen jeden Tag, aber die wollen gar nichts mehr hören. Und da denke ich, ja, ich würde es auch nicht hören wollen. Weil das war so ein miesepetriger Mensch. Dann denke ich, hä? Und dann lässt er auch noch dein Kuli mitgehen und dann lässt er auch noch das Lineal mitgehen und nee, oder? Und ich möchte auch die ermutigen, die vielleicht eine Weile in der Richtung sehr rege waren und aber irgendwie mit der Zeit ein bisschen ausgebrannt sind, vielleicht auch enttäuscht und vielleicht hast du dich um jemanden gekümmert und es hat nicht wirklich was gebracht. Möchte ich ermutigen, weißt du, wie viele Leute vor Jesus davor gelaufen sind? Und ein paar sind geblieben und das heißt, sie haben den Erdkreis aufgewühlt. Und wir haben gesehen, dass sie die Menschen verändert haben. Lass dich nicht draus bringen, weil es nicht immer klappt. Verhärte nicht dein Herz. Und du weißt nicht, was es bewirkt. Du weißt es nicht, selbst wenn jemand wieder weggeht oder so. Ich habe mich so gefreut heute Morgen, wie Uschi hat vom Gottesdienst mir erzählt, da war einer da vor ein paar Wochen, der eigentlich Muslim ist und der hat sich dann danach bekehrt und der hat sich wohlgefühlt im Gottesdienst, ja, und lässt uns ausrichten, ganz liebe Grüße. Sie sind auch so Mensch, die kümmern sich echt um jeden, ne? So, die lebt es und er ist jetzt in einer schwierigen Situation, aber er hat seine Bibel und er glaubt an Gott und wir glauben, dass er durchkommt. Also eben, um sowas geht's doch. Um sowas geht's doch. Ich möchte euch zum Schluss jetzt noch eine Geschichte vorlesen. Ich habe so ein Buch daheim, wo mehrere solche Sachen drinstehen. Die habe ich rausgesucht. Das ist von einer Helene aus Sydney. Und die schreibt, ich verstand nicht, warum sie sich kümmerten, aber ich war dankbar. Wenn du mich jetzt sehen würdest, würdest du niemals glauben, wo ich vor wenigen Jahren war. Heute bin ich glücklich verheiratet mit einem wunderbaren Mann, der mich und Gott liebt. Und wir ziehen gemeinsam Kinder groß. Aber noch vor wenigen Jahren lebte ich in einer rauen Gegend von Sydney und hatte einen schweren Weg vor mir. Ich hatte gerade eine Beziehung beendet, in der sehr viel Gewalt herrschte und versuchte mich mit meinem zweijährigen Kind irgendwie durchzuschlagen. Mein Ex kam immer noch und verletzte mich. Ich wusste nicht, was ich tun sollte oder an wen ich mich wenden könnte. Ich war depressiv und mein Leben war voller Gewalt und Hoffnungslosigkeit. Eine Nachbarin von mir war Christin Sie kam mich oft besuchen, brachte mir Geschenke und las mir aus der Bibel vor. Ich fragte mich, warum sie immer wieder kam und warum sie so glücklich war. Es gab außerdem eine Gruppe von Ehrenamtlichen aus der lokalen Gemeinde, genannt Street Team, die mich jede zweite Woche besuchen kamen, mit mir redeten und fragten, ob sie mir mit irgendetwas helfen könnten. Ich kannte nicht viele Menschen in der Gegend, daher waren diese Besuche der Höhepunkt meiner Woche. Ich verstand nicht, warum sie sich kümmerten, aber ich war dankbar. Eines Tages fragte ich meine Nachbarin, wie man betet, und sie sagte, es ist egal, wie du betest. Du kannst schreien oder irgendwas sagen, Gott wird dich hören. Das blieb irgendwie bei mir hängen, und eines Tages, als ich keinen Ausweg aus meiner Situation sah, beschloss ich, mein eigenes Leben zu beenden. Aber etwas hielt mich auf. Ich erinnerte mich an die Worte meiner Nachbarin. In diesem Moment schrie ich zu Gott und bat ihn, mir Stärke zu geben, mir zu zeigen, was ich tun sollte und mir zu beweisen, dass ich am Leben sein sollte. Am nächsten Morgen wachte ich positiv, glücklich und in dem Wissen auf, was ich als nächstes tun musste. Ich musste zur Kirche gehen. Ich ging in dieselbe Kirche, woher die Street Teams kamen, denn sie schienen immer so glücklich. Was ich in dem Moment fühlte, als ich dort hineinlief, war unerklärlich und ich fing an zu weinen. Während des Gottesdienstes wurde ich gerettet und befand mich auf einem Weg der Heilung. Während ich immer mehr herausfand, wie die Kirche Frauen befähigen und ihnen mit Wertschätzung begegnen möchte. Meine Geschichte hat einen Hintergrund voller Gewalt und Misshandlung. Ich fand mein Zuhause in der Kirche, ein Gott, der meine Gebete hört und einen Grund am Leben zu bleiben. Und es ist so ein Buch, wo voll von lauter so eine Geschichten ist. Und ich denke, viele von euch können auch solche Geschichten erzählen, entweder weil sie selber so verändert worden sind oder weil durch sie andere verändert worden sind. Und möchte euch einfach so in die Weihnachtszeit reinschicken. Ja, wir wissen alle, es ist eine schöne Zeit, eine Auszeit, aber nehmt auch die Zeit und lasst euch einfach von Gott zeigen, was ihr nächstes Jahr tun wollt oder wie ihr leben wollt und wie ihr euch wieder aufrappeln wollt oder so. Also dieses Street-Team, also in Konstanz zum Beispiel, die Hillsong-Gemeinde, die haben auch so ein Street-Team. Das heißt, das ist ihr Dienst und die gehen jede Woche, jeden Samstag oder wann, also gehen die in ein Viertel, wo sozial, also halt so, weiß nicht, bei uns sagt man Glasscheibenviertel, also weil da immer die Glasscheiben rumliegen. Also so, einfach, wo halt soziale Minderschicht wohnt. Und die haben erzählt, ganz am Anfang, als sie hingekommen sind und an Türen geläutet haben, waren die Leute sehr skeptisch und wollten nichts von ihnen. Aber sie sind einfach jede Woche wiedergekommen. Und dann haben die Menschen angefangen, Vertrauen zu finden. Und die sind heute teilweise einfach eben so ein Hoffnungsschimmer für Menschen. Auch alte Menschen, die nicht mehr rausgehen können, sich nichts einkaufen können oder so, dann machen die das. Oder sie putzen mal oder so. Ich würde mir echt wünschen, ich weiß, dass man nicht alles organisieren kann oder so und dass wir jetzt nicht einfach irgendwie einen Dienst aus dem Boden stampfen, aber ich würde mir wünschen, dass wir noch mehr auch als Gemeinde in der Richtung tun. Und wenn du das auf dem Herzen hast, wenn du sagst, hey, das wäre sowas, wo ich dafür brennen würde, dann melde dich doch mal bei mir. Vielleicht kann man es ein bisschen koordinieren, aber auch wenn wir jetzt so einen Dienst nicht haben, du bist nicht aufgehalten, du kannst jeden Tag was tun für Gott, dort, wo du bist und dort, wo du lebst und dort, wo du arbeitest. Amen. Amen. Gut.